Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, dem Aschu-Talk auf aschu.ch, Kanal 3 und als Podcast. Jede Woche mit einem interessanten Gast bei mir im Studio, meistens aus der Region. Und ich weiss jetzt nicht, wie es euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, geht, aber ich habe bei den Olympischen Spielen in Milano Cortina praktisch jeden Eiskunstlauf-Wettbewerb geschaut. Und dort hat mein heutiger Gast eine grosse Rolle gespielt. Sie war quasi die Stimme zum Bild, das wir gesehen haben, zusammen mit der Sarah van Berkel. Sie ist Walbielerin, seit über 26 Jahren Sportjournalistin bei SRF und ich freue mich sehr, ist sie da. Willkommen im Klartext, Claudia Mohr.
Schön, dass ich da sein darf.
Ist sehr schön, seid ihr da. Jetzt habe ich euch mal im Studio, normalerweise habe ich euch immer nur in den Ohren, wenn ich eben Eiskunstlauf schaue. Die Sendung heisst Klartext und zum Anfang gebe ich euch 5 Wortpaar, wo ihr immer noch für das eine oder andere müsst entscheiden müsst. Also ihr müsst quasi ein bisschen Klartext reden, dürft es aber nicht ellenlang begründen. Seid ihr parat?
Absolut.
Also, Sandstrand oder Eishalle?
Eishalle.
Alissa Liu, vielleicht die, die es nicht wissen, das ist die, die Goldmedaille in Milano gewonnen hat, Eiskunstlauf bei den Frauen. Oder unsere Schweizer Legende Stéphane Lambiel.
Stéphane.
Federer oder Nadal?
Was eine Frage, Federer.
Berlin oder Biel?
Da muss ich zögern. Steckt schon noch viel Berlin in mir drin. Doch Berlin.
Berlin. Und zuletzt Kino oder Oper?
China.
Kino. Ist es schwierig gewesen?
Nur bei Biel oder Berlin. Beides liegt mir am Herzen, ist aber klar. Beides aus anderen Gründen.
Da reden wir dann sicher auch noch drüber in der nächsten fast ganzen Stunde. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1965 in Halle auf die Welt gekommen, nachher nach 2 Jahren auf Berlin gezügelt. Ihr seid in Ost-Berlin aufgewachsen. Nach der Schule habt ihr zuerst Ausbildung gemacht zur TV- und Radiotontechnikerin beim DDR-Fernsehen. Nachher hat er das Studium angefangen, Film- und Fernsehregie an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg, weil er, wie er gesagt hat, eine kleine Fellini wollte werden. Kurz bevor das DDR-Fernsehen ist aufgelöst wurde, seid ihr entlassen worden. Ihr habt irgendwann mal zum ZDF gewechselt. Ihr habt bis 2001 beim Sport vom ZDF gearbeitet. An einem internationalen Schwimmmeeting habt ihr euren heutigen Ehemann lernen können. Roman, ein Schweizer. Ihr habt eine Zeit lang, das macht man für die Liebe, pendeln zwischen Mainz und La Chaux-de-Fonds. Ihr seid seit 2000 bei SRF. Ihr habt eine 25-jährige Tochter. Ihr lebt seit 22 Jahren mit eurem Mann zu Biel. Habe ich etwas sehr Wichtiges vergessen oder verduscht?
Nein, weil ich glaube, der Roman erklärt, warum ich immer noch so recht Hochdeutsch rede und kein Schweizerdeutsch.
Ja, und ich muss also mir jetzt Mühe geben, dass ich nicht plötzlich ins Hochdeutsche kippe. Ich glaube, das kennt ihr, oder? Dass nachher, wenn ihr mit Leuten redet, dass die plötzlich, das ist etwas Schweizerisches, dass man nachher ins Hochdeutsche kippt.
Sehr, ja.
Mhm. Ist das nervig?
Nein, es tut mir leid, für wenn ich jeweils Interviews mache für die Leute, weil normalerweise sage ich es auch vorher, bitte Schweizerdeutsch antworten, ich stelle die Fragen auf Hochdeutsch, dann heißt es in der Regel ja, ja, und dann ist sofort die Antwort auf Hochdeutsch.
Auf Hochdeutsch.
Er zwingt uns relativ häufig zum nochmal anfangen.
Ja, gut. Also, hier ist das auch kein Problem, wenn ich mal ins Hochdeutsche kippen soll. Ihr seid erst gerade heimgekommen von den Olympischen Spielen. Ihr seid 3 Wochen lang seid ihr in Milano Cortina gewesen. Ich muss vielleicht noch sagen, wir zwei haben uns lernen kennen vor genau 20 Jahr an den letzten Olympischen Winterspielen in Italien, nämlich in Turin. Jetzt das Jahr. Sind es für euch stimmige Olympische Winterspiele in Milano Cortina? Die habt ihr jetzt schon ein paar erlebt.
Jein. Milano Cortina ist genau das Problem aus meiner Sicht. Es sind nicht an einem Ort die Spiele gewesen, sondern verteilt. Das heißt, die Stimmung teilt sich auch auf an verschiedene Orte. Ich habe es jetzt nicht so intensiv stimmungsvoll erlebt, in den Hallen dann selbst schon, aber in der Stadt weniger, wenn ich ehrlich bin. Ja,
ja. Und organisiert ist es gut gewesen. Man tut ja immer ein bisschen die Hand verwerfen, wenn es, ich darf das sagen, ich bin halb Italienerin, wenn es um Italien geht, dass es vielleicht, wie soll ich sagen, noch Luft gegen oben gäbe organisatorisch.
2 Tage vor Beginn, wo wir so das erste Mal uns vor Ort umgeschaut haben, wo ist unser Kommentatorenplatz und so weiter und so fort, da haben wir gedacht, oha, ob die das schaffen. Aber irgendwie sind sie dann Olympiasieger im schnell alles fertig kriegen gewesen, die Italiener. Es war dann alles parat, als es losging.
Ich kann mich noch erinnern, eben zu Turin haben wir so ein Hochhaus gehabt, wo die Medien drinnen gewohnt. Und es war wirklich kalter Winter gewesen dann. Und ich bin dann in das Zimmer reingekommen mit dem Einzelbett und es hat einfach nur ein Leintüchli auf dem Bett gehabt. Und die Heizung hat, glaube ich, auch nicht wirklich funktioniert. Und dann war, glaube ich, die erste Reise von vielen von uns in den Supermarkt gewesen, nebendran irgendein Duvet kaufen, oder? Das ist vielleicht so ein bisschen...
Ja, komm, ich kann von anderen Olympischen Spielen, aber das war diesmal nicht nötig, nein.
Gut, sehr gut. Jetzt, das stellt man sich recht glamourös vor, oder? Reporter an den Olympischen Spielen. Wie glamourös ist das?
Es ist immer wieder ein Privileg. Du bist hautnah dabei, du kannst die ganze Stimmung aufsaugen, die Nervosität, den Jubel, die Feierei, was auf den Zuschauerringen abläuft. Das ist ein Privileg. Aber ansonsten ist es mehrheitlich sehr viel Arbeit, sehr viel Vorbereitung und sehr gleicher Tagesablauf. Vorbereiten, arbeiten, essen, wenn man Glück hat und noch was aufhat, schlafen, aufstehen, vorbereiten und dann das Gleiche von vorne.
Also viel Arbeit, viel repetitiv und ich glaube, so nach 2 Wochen kommt auch der Lagerkoller, oder?
Ja, und olympische Ringe unter den Augen und so Sachen, absolut.
Aber der olympische Geist, oder? Das ist, also wenn man, zumindest wenn man das vom Fernsehen ausschaut, hat man wie das Gefühl, mal, es ist nicht einfach eine Weltmeisterschaft oder es ist nicht eine Europameisterschaft, das ist wirklich der olympische Spirit, das ist schon dort, oder?
Ja, du spürst, es ist anders. Es ist die Athleten, du merkst ihnen anders, dass ein absolutes Highlight für sie ist. Du hast das Gefühl, die Spannung ist noch mal größer, noch mal die Nervosität auch ein bisschen mehr da als sonst. Es hat viel mehr Bedeutung, auch wenn unter Umständen was nicht gelingt und man nicht seine Leistung zeigen kann, die Enttäuschung macht sich noch mehr Luft, noch mehr Tränchen, ja. Ist intensiver.
Alles wie eine Stufe mehr,
ja,
oder?
Definitiv.
Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid auf der Pressetribüne, jetzt zum Beispiel während dem Eiskunstlauf-Wettbewerb. Ihr seid mit der Sarah van Berkel auf der Tribüne in einem Kabinli neben euch. Jetzt nehme ich an, andere Kommentatorenpaar. Ja, ist das, ja, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen?
Das ist wie ein ganz langer Tisch, wie so ein Schultisch, wenn man so will, nur, keine Ahnung, 50 Meter lang und dann aufgeteilt in kleine
Böckchen.
Ja. Separiert nur mit so einer kleinen Plexiglasscheibe rechts, links. Also man touchiert sich mit den Armen, die Kollegen rechts und links, aber man ist akustisch ein klitzekleines bisschen getrennt durch diese Plexiglasscheiben. Man hat Monitore vor sich, zum einen die, um das Fernsehbild zu sehen, damit man weiß, was der Zuschauer sieht und nicht vor sich hin kommentiert, was man so selbst in der Halle erlebt, aber der Zuschauer sieht es gar nicht. Man hat Monitor vor sich mit Daten, also sprich Ergebnissen,
Statistiken,
bestimmte Statistiken und so weiter und so fort. Ja, und möglicherweise noch sein eigenes Laptop. Das wird in der Regel dann aber schon ganz knapp, weil der Platz wirklich sehr eng bemessen ist. Man hat dann Mühe, oftmals überhaupt auf den Ort des Geschehens zu blicken, sprich in unserem Fall die Eisfläche, weil die Monitore fast die Sicht versperren. Dann macht man sehr viel Sport, indem man selber mal aufsteht, wieder runter. Sehr unspektakulär eigentlich und man muss Menschen mögen, mit denen man sehr enge Hautkontakt hat. Ja.
Wer ist jetzt, welche Nation oder welche Teams sind neben euch gesessen?
In diesem Fall waren wir ganz links außen und hatten rechts nur die Kollegen von RTS und da wir die lange kennen und sehr mögen, ist das natürlich überhaupt kein Problem gewesen,
ein Schweizer
ein bisschen zu kuscheln.
Genau. Weil es noch zu Turin ist, glaube ich, also das ist nicht, ich habe ja nicht kommentiert, aber dort, wo wir gearbeitet haben, im Medienzentrum, sind nebendran getrossen gewesen. Eine riesen Delegation 2006. Und das war ja dann noch speziell gewesen, auch im Eiskunstlauf, grosses Duell zwischen Stefan Lambiel und
Evgeny Plushenko.
Plushenko, genau. Am Springkönig, kann man sagen. Aber eben draussen sind jetzt das Jahr nicht dabei gewesen.
Zwei im neutralen Team. Ein Herr und eine Dame.
Ja. Genau, eine junge Frau, oder?
Ja.
Hat er vorhin gesagt, oder? Das ist, man steht auf, man bereitet sich vor, man geht dort an, man kommentiert, man schafft, man probiert etwas zu essen, geht dann auch wieder heim. Hat er eigentlich etwas von Milano mitbekommen?
Ich ganz ehrlich bin, ich habe mir mal einen Morgen genommen und bin so Richtung Dom gewandert. Und dann ist aber gegen Ladenöffnungszeit so ein Schwung Menschen gekommen, dass ich gedacht habe, schnell weg. Ansonsten, ehrlich gesagt, nein, liegt aber ein bisschen an mir selbst. Ich hätte wahrscheinlich die eine oder andere Stunde gefunden, wenn ich nicht so einen Olympiasieger am Vorbereiten wäre. Ich bin gerne extrem gut vorbereitet und das kostet mich halt viel Zeit.
Also jeden Tag auch noch recherchieren, vielleicht auch was das Neueste ist? Oder?
Ja, dadurch, dass bei mir jeden Tag die Sportart gewechselt hat, einen Tag Eiskunstlauf, einen Tag Shorttrack, habe ich immer wieder rekapitulieren müssen, was ist passiert vorher, dann bereitet man sich vor, keine Ahnung, im Eiskunstlaufen ändert sich ja dann die Startreihenfolge, wer noch dabei ist, dann erfasst man noch ein bisschen, was ist im Kurzprogramm passiert, damit man darüber nochmal reden kann. Ja, da kommt immer was zusammen und ich weiß nicht, Sie kennen es ja selber, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man einmal fängt zu recherchieren. Da kann man noch klicken und dort kann man noch klicken.
Genau.
Und schon sind 2 Stunden weg.
Gut, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ihr euch so profund vorbereitet. Ihr macht das ja nicht allein, sondern ihr habt quasi als Co-Kommentatorin, ich sage jetzt mal aus der Expertensicht, wenn man so will, habt ihr Sarah van Belken dabei gehabt, früher Sarah Meyer, die selber auch Eiskunstläuferin war. Wie fest muss die Chemie stimmen? Also, ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt es gut miteinander. Der tut sehr heftig mit dem Kopf nicken, aber kann man da auch mal mit jemandem einen Sportart kommentieren, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch privat würde einen Kaffee trinken?
Also es kann wahrscheinlich vorkommen, ist mir zum Glück noch nie passiert. Bei mir hat das immer gestimmt, auch mit dem Jamal Othman, mit dem ich gelegentlich kommentiere, oder jetzt mit dem Dietrich Varaklis beim Shorttrack. Also den habe ich auch sofort ins Herz schließen können. Aber wenn, denke ich, sind beide Seiten ausreichend professionell, dass man trotz allem weiß, was man zu tun hat und trotz allem kein Zuschauer oder Zuhörer das merkt.
Ja.
Es hilft natürlich, wenn man sich sehr gern hat, das ist klar.
Ja, macht man da auch mal auf einen Mute-Knopf und macht irgendeinen Witz zusammen oder so?
Wir doch nicht. Ja, natürlich. Ja, klar.
Die würden sich auch zusammen vorbereiten oder macht das jede für sich?
Es gibt Momente, wo es quasi notwendig ist, dass man getrennt sich vorbereitet, das aber nachher zusammen nochmal durchgeht, weil während Olympia sind ja auch Medientermine, wo dann die entsprechenden Athleten kommen und zur Verfügung stehen für die verschiedenen Medien, Trainings, wo man vielleicht gucken möchte, damit man einschätzen kann, wer ist wie gut drauf, das spürt und sieht man mitunter sehr deutlich. Und da trennen sich unsere Wege manchmal, dann geht Sarah zu einem Training, guckt und erzählt mir hinterher, was sie gesehen hat und erlebt hat. Ich kann ihr dafür vielleicht erzählen, ich habe übrigens noch das und das gelesen. Ja, da ergänzen wir uns ganz sicher.
Ich finde, Eiskunstlauf ist speziell jetzt wirklich eine Sportart, wo vielleicht wie keine andere jetzt bei den Olympischen Winterspielen wirklich so Anlass gibt, so zu Drama. Und, oder, weil das sind so zum Teil Einzelkämpfer, ausser beim Paarlauf, natürlich, was sie zu zweit sind, aber es ist sehr künstlerisch, sehr kreativ, es ist extrem herausfordernder Sport, also es ist Hochleistung. Und dann gibt's immer noch, oder es gibt so das Klischee von der Eiskunstlaufmutter, wo ihr das Kind so pusht, oder strenge Trainerinnen und Trainer. Es gibt ja so Geschichten von, die russische Schule, die offenbar sehr, sehr streng ist. Und dann ist jetzt das Jahr eben die junge Amerikanerin gekommen, Talisa Liu, die Gold hat gewonnen, die irgendwie vor ein paar Jahren mal ihrem Vater hat gesagt, weißt du, ich mache nicht mehr, ich höre auf. Und dann hat sie wieder angefangen und hat gesagt, ich mache es zu meinen Bedingungen, ich will nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich essen soll. Ich bestimme selber die Musik, ich bestimme mit dem Programm, hat sich 2 super sympathische Diva-eske Trainer geholt, ein Trainer-Duo, und hat Gold gewonnen. Also so die verschiedenen Welten, die da aufeinander prallen, das ist schon noch speziell.
Sehr, wobei ich glaube, man muss, also erstens, schon am Anfang zum Thema Eislaufmutter und Trainer gibt es solche und solche, ganz klar. Ich war auch mal eine Eislaufmutter, meine Tochter hat auch Eislaufen gemacht und ich wage zu behaupten, ich war keine
Pushy-Mom.
Nein, sonst wäre wahrscheinlich was aus ihr geworden in dem Bereich, ist es aber nicht. Ich glaube, dass für das, was Alisa Liu jetzt gemacht hat, sie aber genau diese Grundlagen gebraucht hat aus der Zeit, wo es eben anders war. Ich glaube, der Grad ist extrem schmal zwischen, ich kann das schaffen mit nur Lust und guter Laune und Freude an dem, was ich mache, und harter, mitunter sehr unangenehmer Trainingsarbeit mit allem, was dazugehört, von mal einem Pushy-Trainer bis hin zu, ich kann nicht alles essen, was mir lieb ist, weil ich tendiere dazu, das bei mir zu behalten in Form von Speck. Mhm. Also ich zum Beispiel wäre jemand, den müsste man ziemlich zwingen zu gesundem Essen, weil ja, ich bin undiszipliniert, gebe ich zu. Mhm. Ist für mich schwierig. Also ich finde das schön, dass sie so zurückgekommen ist und jetzt das so leben kann. Aber es hat die Grundlagen aus der anderen Zeit gebraucht.
Mhm. Es geht aus dem Film so, geht es so aus der Filmwissenschaft, oder wenn man von Regisseuren redet, sagt man, man kann schon die Regeln brechen, aber man muss sie zuerst kennen. Ist das so ein bisschen das?
Geht in die Richtung, fürchte ich, ja. Mhm. Ich glaube, dass Kinder, die anfangen, auch in der Zeit, wo sie sich für alles und nichts interessieren und überall mal die Nase reinstecken wollen, wenn die nicht auch ein bisschen der Weg gesagt wird, also pass auf, wenn du was erreichen möchtest, dann musst du halt da schon ein bisschen mehr investieren. Mhm. Ohne das, glaube ich, kommst du nirgendwo im Leistungssport an, nicht nur beim Eiskunstlaufen.
Ja. Was ist eigentlich euer erstes Erlebnis gewesen mit Eiskunstlaufen? Weil ich kann es bei mir sehr genau sagen. Es war leider nicht Dönis Spielmann gewesen, wo man könnte sagen, als Schweizerin, sondern es war ein englisches Paar gewesen, wo ich leider den Namen habe vergessen, wo Bolero.
Toverdin.
Ja. Dann bin ich, weiß nicht, wie alt ich dann war, ein Kind. Aber also das ist für mich, die haben den Bolero getanzt vom Ravel.
84 haben sie das, glaube ich,
getanzt. Ja, dann bin ich 10 gewesen. Und das ist für mich wirklich so, das ist für mich, also ich habe mich fast nicht erholt von dem, ehrlich gesagt.
Immer noch, es ist immer noch faszinierend. Ich gucke das immer noch gelegentlich mal so auf YouTube, wenn ich ehrlich bin. War wie so eine Revolution des Eistanzes.
Genau.
Wenn man will, ja. Mein erstes Erlebnis war als gelernter Ossi Katharina Witt,
ja,
als Carmen. Mhm. Und das war eine sehr, sehr eindrückliche Carmen.
Immer noch. Ich habe nämlich erst das Video geschaut von dieser Carmen. Das ist also immer noch eine Klasse für sich, obwohl da jetzt, weiß nicht, 30 oder 40 Jahre sind vergangen.
Und sie hat auch nicht die verrücktesten Sprünge der Welt gemacht, aber sie war so präsent und hat das so interpretiert. Also das ist mir geblieben bis heute. Ja. Mhm.
Wer ist eigentlich im Moment, darf man das überhaupt sagen, oder verstoßt das irgendwie gegen die Neutralität? Wer ist eure Lieblings-Eiskunstläuferin oder euer Lieblings-Eiskunstläufer aktuell von denen, die im Moment?
Ami Nakai zum Beispiel.
Das ist eine Japanerin.
Ja, stand auf dem Olympiapodest gerade. Die gefällt mir sehr vom Laufen. Ansonsten bin ich zum Beispiel sehr großer Freund vom Eistanz. Ich persönlich mag dieses neu formierte Paar mit alten großen Namen von mit Guillaume Cizeron, der mit Gabriela Papadakis schon Olympiasieger
war. Ja, auch so ein Drama, oder?
Ja.
So ein neues Paar, das sich formiert unter komischen Bedingungen.
Ja. Die zwei gefallen mir ausgesprochen gut, weil das hat so eine eigene, künstlerisch exzeptionelle Seite für mich. Mhm. Das liebe ich.
Schön. Wir kommen schon zum ersten Lied. Die Zeit geht wie immer im Flug. Ich sage ja auch meinen Gästen, sie sollen drei Lieder mitnehmen, die irgendetwas bedeuten, wo sie etwas dazu sagen können. Und euer erstes Lied ist von Bob Seger, Like a Rock.
Ich weiß gar nicht, wie lange mich das Lied schon begleitet, aber ich weiß, dass seitdem es mich begleitet, ich es faszinierend finde, weil es so von dem spricht, wie womit man losgeht im Leben, mit all diesen Überzeugungen und Idealen. Und man 20, 30... maybe 40 Jährchen später drauf guckt, was ist davon übrig, was ist damit passiert. Mhm. Das fand ich an dem Lied schön und ich mag seine Stimme.
Hören wir rein.
Stood there boldly, sweating in the sun, felt like a million. Felt like number one, the height of summer. I'd never felt that strong, like a rock. I was 18, didn't have a care, working for peanuts, not a dime to spare, but I was leaning solid everywhere, like a rock.
hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock, like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. And I stood arrow straight, unencumbered by the weight of all these hustlers and their schemes. I stood proud, I stood tall, high above it all. I still believed in my dream. 20 years now, where'd they go? 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes where they've gone. And sometimes late at night, when I'm bathed in the firelight, the moon comes calling a ghostly way, and I recall, like a rock, standing arrow straight, like a rock, charging from the gate. Son upon my skin.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit der SRF-Sportkommentatorin, mit der Claudia Mohr, die vor wenigen Tagen ist zurück von den Olympischen Winterspielen. Claudia Mohr, ihr seid 1965 auf die Welt gekommen. Ihr seid grösstenteils in Ost-Berlin, also hinter der Mauer, aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Sehr schöne. Also sehr unbeschwert, sehr unkompliziert. Mit einem alleinerziehenden Mami, der ich noch heute dankbar bin, was sie mir alles ermöglicht und mit auf den Weg gegeben hat. Kann mich nicht beklagen.
Mhm. Was hat sie noch auf den Weg gegeben, was wichtig war?
Zum einen Werte, für was ich einstehen mag oder kann. Vieles aufgezeigt in dem, viel eröffnet im Sinne von Bücher zum Lesen gegeben, mich an die Musikschule gebracht, mich zum Sport gehen lassen, also einfach wirklich eine ganze Palette an Sachen erleben lassen hat und anfangen und die Nase reinstecken, wo ich dann habe sagen können, ah ja, das möchte ich länger machen.
Okay, das ist schön. Jetzt hat man ja als Nicht-Ossi, hat man wie das Gefühl, die Kinder sind gar nicht frei aufgewachsen, die haben nicht dürfen lesen oder hören, was sie haben wollen. Oder? Also es ist sicher auch in vielen Familien so gewesen, bei euch ist das offensichtlich nicht der Fall gewesen.
Nein, definitiv nicht. Wir haben auch sehr viel Verwandtschaft im westlichen Teil von Deutschland gehabt. Ich hatte dann das Glück, alles, was so bei uns nicht möglich war, keine Ahnung, ich war irgendwann mal, bevor ich so gemerkt habe, wie gruselig das eigentlich war, war ich so ein ganz großer Smokey-Fan. Mhm. Und mein Cousin hat mir damals dann eine Schallplatte mitgebracht, die gab es bei uns nicht. Und da war ich natürlich, wow, happy.
Mhm. Da ist man sich auch nicht bewusst gewesen, oder sie sind sich nicht bewusst gewesen, hey, ich lebe eigentlich in einem System, wo nicht möglich ist, dass ich eben zum Beispiel weggegangen.
Es ist sicherlich anders gewesen als noch bei der Generation meiner Mutter, die auch noch die andere Seite erlebt hat, bevor die Mauer gebaut worden ist. Für mich ist einfach der Status quo immer so gewesen. Ich habe das lange als ganz junger Mensch nicht hinterfragt. Das war halt, wie es war. Mhm. Dann habe ich es lange nicht wahnsinnig hinterfragt, weil ich hatte sowieso kein Geld und kein Nichts, um über durch die Welt zu reisen. Also mir hat das fast nicht gefehlt, dass ich nicht nach Amerika konnte oder nicht nach, weiß nicht, Ägypten. Aber ich konnte nach Budapest, nach Prag, also mich im Ostblock natürlich bewegen. Es ist erst später intensiv geworden und dann ist zum Glück die Mauer gefallen.
Ja, eben, ihr habt den Mauerfall erlebt. Ja. Mögt ihr erzählen, wie das war an diesem Tag, dem 9. November oder vorher vielleicht?
Crazy. Meine Mutter hat zu denen gehört, die über Budapest damals, über die Botschaft mit das Land verlassen haben, wo noch nicht absehbar das war, dass die Mauer tatsächlich fällt. Das hat impliziert, dass wir uns lange bis gar nicht wiedersehen können, wenn ich nicht auch das Land verlassen würde.
Also zuerst mal der Abschied in dem Fall von der Mutter,
ja,
oder?
Der war nicht so ganz easy, aber ich war erwachsen und ich war mitten im Studium noch. Das heißt, ich hatte Sachen, die mich gehalten haben, frisch verliebt und alles sowas. Und als der Tag kam, hat mich jemand angerufen und hat gesagt, hast gehört, die Mauer ist gefallen oder man kann jetzt rüber. Ich sage, ja, du spinnst. Ich habe die Hörer aufgelegt und bin ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen war das tatsächlich noch so.
Also direkt vom 9. auf den 10. hat er geschlafen. Ja, selig.
Ja, während die anderen alle mit dem irgendwie, was war es damals, Trabant und Wartburg über die Grenze gefahren sind in Berlin und gefeiert haben, habe ich gedacht, der spinnt und bin ins Bett gegangen.
Ja. Und am nächsten Morgen aufgewacht.
Mhm. Und die Welt war völlig anders.
Ja, und dann sind sie drüber spaziert.
Nein, dann habe ich mir eine Fahrkarte gekauft für Bremen, wo meine Mutter gelebt hat inzwischen und bin natürlich schleunigst dahin.
Mhm.
Ja.
Ja, ihr werdet ein bisschen emotional, wenn ihr an das denkt.
Ja, es ist emotional, ja. Es ist so.
Ja. Und als ihr zuerst mal da war, wie war das so?
Natürlich fantastisch, die Mutter wieder zu sehen. Und ansonsten manche Sachen sehr desillusionierend, weil einfach genau wie bei uns. Und andere Sachen super spannend. Plötzlich konnte ich statt zwischen 5 Joghurtsorten zwischen 25 wählen, so ungefähr. Fragt sich einfach am Ende, braucht's das? Jein. Ja, also interessant. Das Wichtigste an dem Ganzen für mich war eigentlich am Ende die Möglichkeit zu reisen und die Nase tatsächlich in andere Länder und Kulturen stecken zu können, wie die Funktionäre, wie die Menschen dort leben, wie, ja, um dann zu sehen, es relativiert sich alles so ein bisschen.
Mhm. Dann zumal hat man wirklich so das Vereinigte Deutschland, das ist, glaube ich, wie eine Wunde, wo man denkt, jetzt kann die zuwachsen, oder? Leider muss man jetzt sagen, so einfach ist es nicht gewesen. Ich glaube, es gibt immer noch, heute noch auch, die Trennung irgendwie. Ich glaube auch, wie soll ich sagen, die Ossis werden immer noch natürlich auch ein bisschen anders behandelt, vielmals von Leuten aus Westdeutschland. Wie erlebt ihr das heute?
Heute natürlich A, aus der Ferne, B, kann ich aber auch immer noch mehr oder weniger treffsicher sagen, wenn ich irgendwo Deutsche treffe auf dieser Welt, von wo die sind, aus welchem Teil des Landes. Ja.
Mhm.
Es ist verrückt. Einfach bestimmte Wortwahl, bestimmte Verhaltensweisen funktioniert immer noch.
Oder vielleicht anders gefragt, wie schaut ihr heute auf euer Heimatland? Ihr seid ja nicht mehr in Deutschland, sondern beobachtet das, nehme ich an, mit journalistischer Distanz vielleicht auch, oder mit, ja?
Es gibt Sachen, die ich vermisse, die verloren gehen, so Stück für Stück. Das ist das aus der, in ganz dicken Anführungszeichen, Not, denn in der DDR hat niemand in Not gelebt, aber nicht im Überfluss an allem. Und es gab bestimmte Dinge nicht immer oder gar nicht oder nur zu bestimmten Jahreszeiten, bestimmte Früchte und weiß doch nicht was. Orangen gab es dann immer im Dezember aus Kuba oder weiß doch nicht. Aber dieser Mangel, den man vielleicht zu verwalten hat, der hat Leute zusammengebracht, die haben, keine Ahnung, du hast ein Autoersatzteil gebraucht, gab's nicht, dann hat man gebastelt und gemacht und sich gegenseitig geholfen. Und dieses Miteinander und Füreinander-Dasein, das ist weitestgehend verloren gegangen.
Ihr habt eine Tochter, die ist 25. Wie redet ihr mit ihr über das? Über Deutschland vor der Wende, Deutschland nach der Wende? Wie schaut sie auf das? Sie hat ja ganz eine andere Kindheit und Jugend als ihr.
Völlig, die ist in der Schweiz groß geworden. Sie hat, wenn sie spricht, wird sie gelegentlich als Berlinerin identifiziert, weil sie natürlich von der Mama den Dialekt an oder Worte gebraucht. Aber wenn der Hintergrund der Frage ist, wie sie politisch auf das alles schaut und
vielleicht,
so weiter,
ja,
dann eher sehr neutral. Ich glaube, sie kann damit gar nichts anfangen. Sie nimmt das zur Kenntnis, sie kennt die Geschichten aus meiner Kindheit und Jugend, sie kennt, wie das jetzt ist. Ich glaube, das...
Gehört ihr nur ab und zu auf Berlin?
Ja. Ja, ja, das brauche ich immer mal wieder in Abständen.
So. Strahlen getogen.
Ja, es ist einfach... Ja, es ist verrückt, weil das ist ja so eine riesige Stadt, die hat aber alles, von Kunst, Kultur über Natur. Und ich liebe das, so einzutauchen in die Masse, in so einer Millionenstadt, ohne dass ich aber an jeder Ecke mit jemandem reden muss, sondern einfach nur durch diese Masse zu laufen, schöne Musik auf dem Ohr und zu genießen und das Gebäude mal wieder zu sehen und durch den Park zu gehen und. Also das liebe ich.
Also mal in einer grossen Stadt, nicht zu Biel. Wir reden da vielleicht noch über euer Leben.
Da bin ich relativ schnell durch, ja.
Ja. Genau, also vom Bahnhof bis auf Met oder Bözingen ist man relativ schnell auch zu Fuß. Reden wir doch nirgends über Biel mehr. Zuerst aber noch das zweite Lied, das ihr mitbringt, von Journey, Don't Stop Believing. Warum?
Ja, fast selbsterklärend, oder, der Titel? Ja, ist für mich so ein bisschen die Geschichte dahinter, auch vom alten amerikanischen Traum. Wenn du was willst, wenn du einen Traum hast, wenn du ein Ziel hast, verfolg's, egal was, woher du kommst, wer du bist und so weiter und so fort. Don't stop believing halt.
Thank you. a singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit der SRF-Sportkommentatorin, mit der Claudia Mohr. Claudia Mohr, ihr seid eben vor kurzem zurückgekommen von den Olympischen Winterspielen, habt dort kommentiert, unter anderem Eiskunstlauf, aber nicht nur. Aber eigentlich früher wollt ihr Filmemacherin werden.
Das ist so, ja.
Warum?
Gute Frage, weil mich wahrscheinlich im Fernsehen damals ja fast noch schwarz-weiß gerade Fernsehen.
Also 1965. Das war nicht 1930 oder 40 gewesen.
Ich habe vergessen, wo ich herkomme. Da gab es lange keine Farbfernseher.
Das stimmt.
Nein, aber ich denke einfach, ich habe so viel zum Beispiel gute Dokumentationen im Fernsehen gesehen. Ich wollte sehr lange Dokumentarfilmerin werden, denn gab es viel französische, italienische Spielfilme, die liefen bei uns und das hat mir unfassbar gefallen. Mhm. Da habe ich gedacht, boah, das wär's, das könnte ich auch machen.
Mhm. Warum hättest du es nicht durchgezogen?
Ganz dummer Zufall, ich habe es ja angefangen. Ich habe ja angefangen zu studieren, also nein, ich habe auch das Studium abgeschlossen, aber zwischendrin jemanden kennengelernt aus der Sportredaktion und gesagt, oh, bei uns suchen sie Regisseure, das ist irgendwas, was überhaupt nicht auf meiner Platte war. Mhm. Bin ich aber trotzdem mal hingegangen und der damalige Chefregisseur hat gesagt, ja, ich könnte ja neben des Studiums hier ein bisschen nebenher arbeiten.
Ich glaube, als erste Frau überhaupt, oder?
Erste Frau überhaupt in Deutschland, ja.
Wow. Mhm.
Also eigentlich schon noch eine sehr fortschrittliche Chefregisseur gewesen, muss man mal sagen, dass er das damals einer sehr jungen Frau zugetraut hat. Und habe mich da so ein bisschen reingewuschelt und habe dann eben relativ schnell viel Verantwortung übernehmen können, gute Sachen machen, selber eben Sendungen mit betreuen oder Übertragungen außerhalb von Fußballspiel bis weiß nicht was. Und bin dann wirklich hängen geblieben am Ende. Verrückterweise.
ist halt auch hands-on und konkret,
ja,
oder?
Mhm. Absolut. Und natürlich die Perspektive, wenn du dann siehst während des Studiums auch, was das heißt, wenn du in die Richtung möchtest, selbst Dokumentarfilm, dann ist es Finanzierung und Protagonisten und alles finden, das gleiche Spielfilm machen, brauchst du lange, 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 bis du irgendwo ankommst. Dann gehst du über Regieassistent und so weiter und so fort.
Ja,
ja, vielleicht hat mich auch der lange Weg dann irgendwann abgeschreckt und habe mir gesagt, okay, hier habe ich die Abkürzung, hier habe ich Spaß, hier habe ich Herausforderung, hier habe ich Verantwortung.
Nützt es eigentlich, wenn man genau weiss, was eine gute Regie ausmacht, wenn man im Fernsehen zum Beispiel moderiert oder kommentiert? Nützt es einem das Wissen, dass man vielleicht gewisse Sachen besser kann antizipieren oder auch besser kann wie darauf reagieren? Weil man weiss, was im Kopf vom Regisseur vielleicht vorgeht.
Nicht in dem Sinne, aber was mir gelegentlich passiert, ich frage mich, was geht in dem Kopf vor, weil warum zeigt er nicht das, was man zeigen müsste? Ja, blödes Beispiel genau von den Olympischen Spielen, Eistanz, wirklich eins der markantesten Elemente, bei dem die meisten Fehler passieren, die nachher über Gold, Silber, 4, 5 entscheiden. Twizzle, Drehungen, die sind immer ein Set, ein Pärchen davon. Drehe, drehe, drehe. Schritt dazwischen oder nochmal Drehungen. Es fehlt immer die Hälfte von diesen Twizzeln. Die, wenn sie sie überhaupt gezeigt haben, zeigen sie die ersten, aber das zweite nicht. Und wenn beim zweiten das passiert ist, dass eben man die Balance verloren hat oder raus musste aus dem Twizzle abstützen, du hast es nicht gesehen.
Das ist ärgerlich. Hat sich das so durchgezogen in Italien?
Ich kann es nur beurteilen beim Eislaufen und da leider ja.
Ja, das ist natürlich, wenn man auch noch vom Fach ist, weiss man, was es braucht, oder? Dass eben das gesamte Bild hat. Jetzt kann man sagen, ihr habt euch auf eine Bahn begeben und dann ist das Leben dazwischen gekommen, oder? Ihr habt zuerst auf die Filmschule, habt gedacht, ich werde Filmerin und dann ist eben das Leben dazwischen gekommen. Ist sowieso dazwischen gekommen. Hättet ihr als junge Berlinerin mal gedacht, dass ihr mit einem Roman in einer kleinen Stadt in der Westschweiz lebt?
Im Leben nicht. Nein, absolut nicht.
Ihr habt euren Mann an einem Schwimmwettbewerb lernen können. Wie ist das passiert? Warum seid ihr dort gewesen?
Ich bin damals fürs ZDF. Das ist eine längere Geschichte. Warte, ich versuche sie kurz.
Vielleicht einfach die Highlights.
Ja. Ich habe irgendwann fürs ZDF auch angefangen, als Journalistin zu arbeiten, für Interviews machen und so weiter und so fort und Beiträge. Und bin für Interviews an diverse internationale Schwimmwettbewerbe gegangen, weil wir eine sehr erfolgreiche Schwimmequipe damals hatten. Und er ist von Swiss Timing, Omega oder wer auch immer das dann gesponsert hat, vor Ort gewesen. Und irgendwann habe ich mal meinen, und dann konnte man als Journalist über Mittag immer noch da schwimmen gehen, so ein bisschen Bahnen ziehen, habe ich gemacht, habe gefragt, ob ich meine Sachen bei ihnen im Office lassen kann, weil das ja immer Poolside ist. Ja, kein Problem, dann kommt man ins Gespräch und beim nächsten Meeting wieder und dann wieder und dann wollen wir nicht mal Abend essen gehen und warum denn nicht? Und irgendwann habe ich dann so den Schweizer meines Lebens gefunden.
Und vor allem habt ihr das Zeit lang, das muss man sich vorstellen, das macht man wirklich, wenn man jemanden sehr fest gern hat. Ihr habt zwischen La Chaux-de-Fonds und Mainz pendelt und das ist ja nicht, wie soll ich sagen, gestern war, wo es vielleicht schnellere Verbindungen hat, sondern das war irgendwie vor 25 Jahren oder sogar noch länger, wo es, glaube ich, noch ein bisschen länger ist gegangen.
Es war zum Beispiel fürs Sportstudio am Samstag, das war 4,5 Stunden am Morgen mit dem Auto hin und dann, wenn das Sportstudio kurz vor Mitternacht war, fertig war, 4,5 Stunden mit dem Auto wieder zurück.
Wow.
Ja, das kann er nie wieder gut machen.
Da steht er in der ewigen Schuld. Damit er mit ihm auf Französisch geredet, nehme ich an. Oder gelernt.
Ich hatte Französisch in der Schule schon, in der DDR, konnte so ein paar Bröckchen. Er war der anfänglich nicht zugeben wollte, dass er auch ein bisschen Deutsch kann. Anfänglich haben wir Englisch miteinander geredet, bis ich dann festgestellt habe, aha, er kann ja ein bisschen Deutsch. Und dann ist es immer so ein Mischmasch gewesen, bis die Tochter zur Welt kam und dann haben wir das sehr klar aufgeteilt, er Französisch, ich Deutsch, damit sie beides eben intensiv bekommt.
Und jetzt lebt ihr schon sehr lange in Biel. Ihr seid sehr oft in Zürich, im Leutschenbach natürlich, weil ihr auch dort arbeitet. Ja, wie wohl seid ihr hier in Biel, in dieser doch eher kleineren Stadt?
Sehr wohl, absolut wohl. Ich meine, es ist ein wunderbar gelegen zwischen See und Berge und wunderschön. Ich kann mich nicht beklagen.
Mhm. Würdet ihr auch mal wieder gerne auf Berlin leben?
Bin ich inzwischen nicht mehr so sicher, weil die Uhren ticken in der Schweiz grundsätzlich ein bisschen anders und in Biel auch. Einfach, das Leben ist so ein bisschen entschleunigter als in so einer Weltstadt.
Mhm. Ihr seid Deutsch, man hört es, ihr redet immer noch Hochdeutsch. Jetzt, ihr habt es vorhin selber gesagt, oder? Die Reaktion auf Deutsche in der Öffentlichkeit ist in der Schweiz nicht immer einfach. Und ihr seid sehr in der Öffentlichkeit, natürlich mit eurer Stimme, als Kommentatorin im Fernsehen. Ja, wie fest ist Kritik? Und wenn sie fest ist, wie fest tut mich das auch nicht mehr durch betroffen machen? Oder hat ihr einen Weg gefunden, mit dem umzugehen?
Sie war vor allem anfänglich doch recht präsent. Ich glaube, es gab Zuschauerreaktionen, die eben das Hochdeutsche nicht so genial fanden, wo es doch genug Schweizer gibt. Völlig verständlich. Also könnte sein, dass ich auch so reagiert hätte. Auf der anderen Seite, ich konnte halt nichts anderes. Ich musste mich beim SRF bewerben. Nein. Es hat mich am Anfang getroffen, zumal ich am Anfang auch überhaupt gar nicht so, mir war nicht präsent, dass Deutsche so wenig beliebt sind bei einigen Schweizern, weil ja, das ist in Deutschland nicht so präsent, dass das so ist.
Mhm.
Und dann habe ich anfänglich in Schottfond gelebt, da ist das auch kein Thema, dann
ja.
Redet man Französisch und ich auch. Es hat mich dann schon ein bisschen betroffen gemacht, ja, natürlich, aber ich habe immer Verständnis dafür gehabt, ja. Klar, ich kann mir den Akzent nicht aneignen. Und wenn ich Schweizerdeutsch rede, also so im Alltag, wird man mich immer hören, dass ich das ein oder andere Wort damit reinwerfe oder versuche, Schweizerdeutsch zu reden. Das Problem ist nur, dass das immer eine sehr lustige Konversationen sind, weil mein Gegenüber eher am Lachen ist bei meinen Versuchen. Oder aber mir die Leute wirklich sagen, komm, red Hochdeutsch,
ja.
Ist viel besser. Als
ja.
Ich würfel alles ja durcheinander, was ich so in Zürich kriege, von Walliserdeutsch bis Solothurner, Berner und Zürcherdeutsch.
Ja, dem sagt man, wie sagt man dem in der Schweiz? Alte Buffet-Dialekt irgendwie.
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie so, wo alles super. Einfach drinnen ist. Ja, aber ich denke, inzwischen ist so nicht mehr so. Es gibt ja auch viel mehr Deutsche inzwischen, die in der Schweiz leben. Ich glaube, da ist auch etwas gegangen, oder? In der Akzeptanz.
Ja, ich denke, also zum einen, wenn es böse sagen würde, ja, es hat ja keine Wahl, es sind ja plötzlich immer mehr da.
Mhm.
Entweder müsste man sozusagen den Deutschen verbieten, herzukommen. Weiß nicht, wie sinnvoll das wäre, aber ich glaube schon, dass ein bisschen was gegangen ist, auch zum Thema, ja, so schlimm ist ja dann auch nicht, wenn mal einer Hochdeutsch redet.
Mhm. Und es hat auch immer wie mehr Frauen, die Sport kommentieren. Auch immer wie mehr Frauen in der Sportredaktion.
Das gibt es inzwischen, ja.
Ja.
Auch das, da hat sich was bewegt, definitiv.
Ja, wo auch wichtige Sendungen moderieren. Also das war lange auch nicht der Fall gewesen. Wenn wir noch mal zum Sport kommen. Gibt es eigentlich eine Sportlerin oder einen Sportler, der dir wirklich findet, ich bewundere diese Person einfach für ihre Leistung? Gibt es das?
Ja, gibt es. Ja, ja. Und kann ich nur einen Namen nennen? Muss ich auch nicht mal eine Millisekunde überlegen, Roger Federer.
Mhm.
Ganz, ganz klar.
Was macht's aus?
Dass er diese unfassbar harte Arbeit, die in dem steckt, um diese Leistung zu erbringen, so leicht hat aussehen lassen, wenn nicht sogar anmutig.
Elegant.
Mhm.
Wir sind schon beim letzten Lied. Hotel, es ist so lustig, weil wenn man jetzt euch nicht würde kennen und nicht wüsste, was ihr für einen Jahrgang habt, rein nur von der Wahl der Lieder könnte man ungefähr wissen, welchen Jahrgang oder welche Generation. Hotel California.
Ja, also ich hätte natürlich auch Taylor Swift oder sowas sagen können, kein Problem. Aber ich habe mir dann gedacht, oder ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr gern Hard Rock und Heavy Metal auch hört.
Okay.
Und das wollte ich vielleicht den Zuhörern nicht
zumuten.
Antun, ja. Aber das habe ich dann letztlich gewählt, weil das ist so ein, sagt man das in der Schweiz, Anschleicher?
Nee, was ist das?
Ein Anschleicher ist in Berlin gewesen, in der Diskothek, so wenn die langsame Runde anfängt.
Ah, Slow-Runde.
Genau.
Ah, und da schleicht man sich an.
Genau.
Ah, das ist sehr schön.
Und das ist so ein Anschleicher aus meiner Jugend, den ich immer noch liebe.
Wo man sie angeschleicht hat.
Wo es die ersten Schmetterlinge im Bauch gab.
Das ist sehr schön. Und weißt du, was schlimm ist? Die Zeit von den ersten Schmetterlingen, die kommt leider nicht mehr zurück. Die ist... Merci vielmals für das Gespräch, Claudia Moore.
Hat mich mega gefreut. Merci.
Dankeschön.
Thank you.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.